Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Jetzt geht es aber erstmal um ein aufschlussreiches Klimaarchiv. Nämlich um die Tropfsteinhöhle. Während der letzten Eiszeit gab es immer wieder massive und schnelle Temperatursprünge. Schnell heißt hier, wir sprechen über einen Zeitraum von wenigen Jahrzehnten. Diese sogenannten Dansgaard-Oeschger-Ereignisse stehen im Zusammenhang mit der Nordatlantik-Umwälzung. Diese Strömung im Atlantik sorgt unter anderem für milde Temperaturen in Europa. Abgekürzt wird sie nach ihrem englischen Namen mit AMOC. Ein internationales Forschungsteam hat nun Daten aus Tropfstein mit Modellrechnungen kombiniert, um herauszufinden, wie sich die Temperatursprünge auf das weltweite Klimasystem ausgewirkt haben. An der Studie waren auch Forschende vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung beteiligt. Einer von ihnen ist Niklas Börs. Mit ihm konnte ich heute Vormittag sprechen und zuerst ging es um die globalen Auswirkungen von Dansgaard-Oeschger-Ereignissen. Die Daten zeigten,
dass sich die globalen Niederschlagsmuster massiv verschoben haben. Also die Hypothese, die mechanistische Hypothese ist, durch das Anspringen in dem Fall der Amok während der Dansgaard-Oeschger-Ereignisse hat sich die gesamte globale atmosphärische Zirkulation insgesamt nach Norden verschoben, was zu massiven Veränderungen der insbesondere der tropischen Monsunsysteme, aber auch der Niederschlagsmuster in unseren Breiten geführt hat.
Also erst gab es keinen Amok und durch das Dansgaard-Oeschger-Ereignis ist der angesprungen. Und wie hat sich das dann in den verschiedenen Regionen konkret ausgewirkt?
Genau, es gibt ein sogenanntes ein Regenband, das mehr oder weniger exakt um die Tropen herumläuft. Das ist die intertropische Konvergenzzone. Und mit dem Anspringen der Amok oder dem Wechsel von einem schwachen Zirkulationsmodus in einen starken im Atlantik wird diese intertropische Konvergenzzone nach Norden verschoben. Und dadurch verschiebt sich dieser Regengürtel von in dem Fall dann etwas weiter im Süden gelegene Regionen auf weiter im Norden gelegene Regionen. Und das führt dann eben zu sozusagen lokal zu massiven Änderungen der Niederschlagsmengen. Wenn das ganze Monsunsystem vielleicht 5 Grad weiter im Norden ist, dann sind die Ökosysteme, die vorher Monsunregen erfahren haben und sich daran angepasst haben, auf einmal ohne Regen. Und so semi-aride, relativ trockene Regionen bekommen auf einmal einen Monsun. Das kann man dann auch sich schon vorstellen, dass das für die Ökosysteme in den Tropen damals zu großen Veränderungen geführt hat und dass auch nicht alle Ökosysteme so überlebt haben.
Und diese Erkenntnisse über vergangene Klimaveränderungen haben Sie jetzt unter anderem mit Daten aus Tropfsteinhöhlen herausgefunden. 67 Tropfsteinhöhlen weltweit. Wie funktioniert das denn, dass man Klimadaten aus Stalagmiten und Stalaktiten ablesen kann?
Also es fasziniert mich selber auch. Zusammengefasst ist der Prozess so, dass jeder Regen, jeder Niederschlag bringt Wasser, das am Ende dann in den Boden versickert und dort, wo Höhlen sind, eben dann auch in die Höhlen hineinsickert. Und dieses Wasser beinhaltet sogenannte schwere Sauerstoffisotope. Und je nachdem, wie groß die Konzentration dieser schweren Sauerstoffisotope ist, die sich dann an den Tropfsteinen ablagern, kann man Rückschlüsse sowohl auf die gesamten Regenmengen als auch darauf, wie stark die Saisonalität ausgeprägt ist, als auch Rückschlüsse darauf führen, wo die Feuchtigkeit, die dann dort als Regen abfällt, wo die ursprünglich herkommt und dann von der atmosphärischen Zirkulation dann eben zu den Höhlen getragen wird. Und dadurch, dass es war für uns sehr glücklich, dass es diese globale Datenbasis schon gab und die konnten wir dann analysieren und eben den gesamten Datensatz analysieren und schauen, während dieser Dansgaard-Oeschger-Ereignisse, wie haben sich diese schweren Sauerstoffisotop-Konzentrationen verändert und daraus dann wiederum Rückschlüsse geführt, zu welchen Niederschlagsänderungen das dann passt.
Sind diese Dansgaard-Oeschger-Ereignisse denn mit dem heutigen Klimawandel vergleichbar? Gucken wir uns quasi die Tropfsteine an und gucken in unsere Zukunft?
Das ist eine sehr gute Frage. Da muss man in der Tat ziemlich aufpassen. Vor allem aus zwei Gründen. Erstens sind die Dansgaard-Oeschger-Ereignisse haben während sogenannter Glaziale oder Kaltzeiten stattgefunden. Das sind dann doch sehr andere klimatische Bedingungen, als wir sie jetzt heute auf diesem Planeten Erde vorfinden. Also so wie sie passiert sind, können diese Dansgaard-Oeschger-Ereignisse unter momentanen klimatischen Bedingungen nicht passieren. Zweitens sind diese Danskard-Oeschger-Ereignisse Wechsel von der schwachen AMOC zu einer starken AMOC, während wir jetzt unter den, also was die Folgen des anthropogenen Klimawandels angeht, eher besorgt sind, dass die AMOC, die aktuell noch in ihrem starken Zustand ist, dass die in den schwachen Zustand kollabieren könnte. Also das sind schon deutliche Unterschiede, die es jetzt verbieten, dass man da so eins zu eins das, also die Informationen überträgt. Es ist aber schon so, dass man qualitativ aus den empirischen Daten dann eingrenzen kann, was realistische Folgen wären. Man bekommt auch eine Idee, was grundsätzlich, also wie die Größenordnungen sind. Und man weiß jetzt dann eben aus den empirischen Daten, dass die Auswirkungen in den Monsunsystemen höchstwahrscheinlich mit Abstand am stärksten wären. Und was jetzt aus rein wissenschaftlicher Perspektive vielleicht also mindestens genauso wichtig und interessant ist, ist, dass man die Modelle, die wir benutzen, um zukünftige abrupte Klimawandel vorhersagen zu können, dass wir diese Modelle an vergangenen abrupten Klimawandeln, die in diesen Tropfsteinen und in den Eisbohrkernen aufgezeichnet sind, dass wir schauen können, können wir die mit unseren Klimamodellen reproduzieren? Wenn sie das können, dann können wir davon ausgehen, dass die Mechanismen, die Physik, die den ganzen, die diesen Prozessen zugrunde liegt, dass die schon so weit richtig ist, dass wir dann auch den Modellen trauen können.
Und wenn es jetzt tatsächlich dazu kommen sollte, dass die Nordatlantik-Umwälzung die AMOC versiegen könnte, was würde das für das Weltklima bedeuten?
Also ich bin da noch nicht überzeugt von, dass es wahrscheinlich in diesem Jahrhundert passieren würde. Ich bin da eher mit dem letzten IPCC-Bericht, der sagt, dass es in diesem Jahrhundert unwahrscheinlich ist. Wenn es denn passiert, dann hätte man wie auch bei den Danskard-Oeschger-Ereignissen massive Veränderungen der Monsunsysteme, nur in die andere Richtung. Diese intertropische Konvergenzzone würde sich nach Süden verschieben, was im Amazonas und im tropischen Südamerika zu sehr komplexen Veränderungen der Niederschlagsmuster führen würde, wo unklar ist, ob das den Amazonas eher positiv oder eher negativ beeinflussen würde. In Afrika ist es eine relativ einfache, also vergleichsweise relativ einfache Situation. Da würde sich einfach der westafrikanische Monsun so weit nach Süden verschieben, dass die Regionen, die aktuell an diesen Monsun angepasst sind, also auch vor allem die Gesellschaften, die Ökosysteme, dass die vor wirklich massive Probleme gestellt würden. Sehr ähnlich sieht es in Indien aus. Ebenfalls massive Niederschlagsreduktionen und möglicherweise ein Abbrechen des indischen Sommermonsuns, was dann auf einen Schlag über 1 Milliarde Menschen sehr negativ beeinflussen würde. Und ähnlich würde es auch in Südostasien aussehen. In Europa hätte man eine Abkühlung von, sagen wir mal, 2 bis 10 Grad, je nachdem, wie weit man nach Norden geht. Aber also in den mittleren Breiten bei uns wären die Temperaturunterschiede und auch die Niederschlagsunterschiede eher moderat. Die wirklich schlimmen Folgen wären in den Tropen.
Was vor etlichen tausend Jahren passiert ist, als die Nordatlantik-Umwälzung ansprang, und was in Zukunft passieren könnte, wenn sie infolge des Klimawandels ausfallen sollte, Niklas Börs vom Institut für Klimafolgenforschung hat uns das beantwortet.